Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir waren im Vorfeld mit Arch Plus, aber auch irgendwie mit dem Haus der Kulturen der Welt im Gespräch zu den Ereignissen und wollten auch reagieren. Und ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier treffen. Ich mache jetzt so einen kleinen Selbstversuch. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, den Gründungskontext des Bauhauses nochmal anzuschauen. Darin bin ich keine Spezialistin. Ich habe mir natürlich Arbeiten von anderen angeschaut, unter anderem von Regine Prange, aber auch von Franziska Lampe, die sich eben mit diesen Fragen schon auseinandergesetzt haben. Und das tue ich aus einem ganz bestimmten Grund, den ich hier jetzt irgendwie gleich nochmal zusammenfassen möchte. Ich werde also nicht Bauhaus Imaginista vorstellen. Das eröffnet am 14.03. Da lade ich Sie alle herzlich zu ein. Wir werden auch eine Veranstaltung am 16.03. haben, die heißt The Political Imaginista, und auch eine Veranstaltung A New School, die auch tatsächlich diese pädagogischen Fragen nochmal im Mai thematisieren wird. Also ich lade Sie dazu herzlich ein. Dennoch, mit dem 100-jährigen Bauhausjubiläum stellt sich die Frage, wie wir Designpolitiken des 20. Jahrhunderts betrachten wollen und welche Lernerfahrungen und Kritiken wir daraus heute ableiten können. Dies schließt für mich eine radikale transnationale Perspektive ein, die das Bauhaus nicht als ein nationales, sondern als ein kosmopolitisches Projekt begreift, mit internationalen Studierenden und Lehrenden als Neugründung einer Gestaltungsschule, die vor und nach 1933 mit anderen modernen weltweit im Austausch stand. Die radikale Reform der Ausbildung von Gestalterinnen setzte die bis dahin uneingelöste Forderung der Avantgarde, Kunst und Leben wieder zu vereinen, konkret in einem Lehrplan um. Das Bauhaus vollzog in unterschiedlichen Phasen seiner 14-jährigen Existenz ganz praktisch die Aufhebung der Trennung von angewandten und freien Künsten, kognitiven und manuellem Wissen. Das Bauhaus wand sich bewusst von deutschem Klassizismus und Altertum und Renaissance ab und bezog sich in seinen Anfängen auf bäuerische Volkskunst und außereuropäisches Handwerk, ebenso wie auf die Künstleringenieurin, die die Massenkultur nicht verteufelte, sondern mit den neuen Medien, Massenmedien zu arbeiten angetreten war. Diese Haltung war geprägt von der Kritik an den bestehenden Ausbildungen an Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen im deutschsprachigen Raum und deren Institutionalisierung im 18. und 19. Jahrhundert, auch weil sie die internationale Avantgarde historisch schon seit der Romantik nicht berücksichtigt hatten. Bürgerliche Salons, juristische Kunstausstellungen und Kunstmarkt einerseits und das Kunstgewerbe als ein nationales Projekt der Musterzeichner, wie Gropius sie nannte, andererseits wurden abgelehnt. Diese antiakademische Grundhaltung, die Zusammenführung der Künste jenseits der Hierarchien von höheren und niederen Tätigkeiten, hatten zwangsläufig politische Implikationen, die auch das weltweite Interesse an anderer Kunstreformbewegung am Bauhaus erklären, die lange nach seiner Schließung, wie etwa nach der Unabhängigkeit Marokkos, die Synthese der Künste in der Lehre als einen wesentlichen Schritt bezeichneten, um Kulturproduktion zu dekolonisieren. Und hier geht es wirklich tatsächlich um die Kritik an High and Low. Die vielgestaltigen Austauschbeziehungen und Resonanzen zu verstehen, die durch die Gründung der neuen Gestaltungsschule ausgelöst wurde, erfordert einen polyphonen, transnationalen Dialog, den wir im Projekt Bauhaus Imaginista bereits 2016 mit internationalen Partnerinstitutionen, Künstlerinnen und Forscherinnen vorantreiben. Das Jubiläumsjahr Bauhaus 100 stellt uns aber auch die Frage, wie wir den Gründungskontext des Bauhauses im Jahr 1919 in Deutschland thematisieren. Wenn das Bauhausjubiläum 2019 andere Gründungsfeierlichkeiten, etwa die der Weimarer Republik, mit gleicher Laufzeit quasi zu ersetzen scheint. Im Gegensatz zu Frankreich, Russland, den USA oder Ländern, die ihre Unabhängigkeit vom Kolonialismus errungen haben und ihre Revolutionen zuteil jährlich feiern, tut sich Deutschland weiterhin schwer, seine revolutionäre Vergangenheit anzuerkennen. Deutschland erinnert weniger an seine zivilgesellschaftlichen Kämpfe als an die Etablierung eines Rechts, wie beispielsweise des Frauenwahlrechts, das 1919 durchgesetzt werden konnte, und wir sollten von einer Revolution sprechen. Aber in diesem gewonnenen Kampf lagen Jahrzehnte der Mobilisierung voraus, die nicht staatlich unterstützt waren und von der Diffamierung durch starke antifeministische Kräfte nicht nur von rechts gekennzeichnet waren. Dank der Berliner Aktivitäten, die am 9.11.2019 begonnen haben und mit 100 Institutionen 100 Tage lang der Novemberrevolution gedenken, nutze ich dies mit großer Freude, um die Gründung des Bauhauses in den gesellschafts- und kulturpolitischen Kontext zu stellen, aus dem es hervorging. Hier in Stadt und Land Berlin können wir nämlich der Gründung der Weimarer Republik gedenken und sie überdenken, indem wir der Novemberrevolution gedenken. Denn tatsächlich handelt es sich 1918 doch um eine Revolution. Die Monarchie wurde abgeschafft. Und bis zum 10. November bildeten sich praktisch in allen größeren Städten revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte, die als Volksvertreter die städtischen Verwaltungen übernahmen. Das nenne ich eine Revolution. Diese Räteregierungen waren zwar von kurzer Dauer, aber sie konstituierten die Umwälzung eines gesamten Systems durch die betroffenen Menschen selbst, die zu ihren eigenen Volksvertretern wurden und sich in Räten organisierten. Die kommende Republik war, wie wir wissen, auf ihrem Blut gebaut. Etwa bei der Erschießung der Matrosen in und an einem Gebäude, das trotz Bürgerprotesten heute wieder aufgebaut wurde, dem Berliner Schloss. Ein Gedenken der November- und Märzereignisse 1918-19, die öffentliche Anerkennung der damit verdrängten Schuld von Regierungsparteien steht noch aus. In seinem 1913 veröffentlichten Traktat Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten machte Sigmund Freud deutlich, dass das Erinnern für den Psychoanalytiker ein Problem darstellt. Denn wenn eine Veränderung im Leben des Patienten beabsichtigt ist, so reiche das Erinnern an einen bewegenden Vorfall und dessen Wiederholung nicht aus. Es reicht also nicht, uns an die deutsche Revolution 1819 zu erinnern oder zu behaupten, wir würden heute ähnliche Krisensituationen erleben wie damals. So eine Presseerklärungsrhetorik als Wiederholung sozusagen. Sondern um handeln zu können, um etwas verändern zu können, müssen wir nach Freud dazu erinnern, etwas durcharbeiten. Und deswegen danke ich den Veranstaltern, denn ich denke, das ist Anlass, das heute zu tun. Ich will das tun und kann das nur skizzieren anhand von einigen Dokumenten, die ich gegeneinander stellen möchte oder nacheinander stellen möchte. Das ist unter anderem die 13 Punkte der Berliner Arbeiter- und Soldatenrats, veröffentlichen der Roten Fahne am 5. November 1918, einem Flugblatt des Arbeitsrats für Kunst vom 1. März 1919 und der Zeitschrift Ja, Stimmen des Arbeitsrats für Kunst, herausgegeben von Adolf Behne und Walter Gropius im April 1919 und natürlich dem Bauhausprogramm und Manifest ebenfalls von Gropius im April 19 herausgegeben. Man sieht da dann schon diese Parallelitäten. Der Holzschnitt, der eben dann später, den wir auch später sehen werden, von Lionel Feininger, wurde von Oskar Schlemmer 1923 als Kathedrale des Sozialismus bezeichnet. Er hieß Kathedrale, aber diese Kathedrale des Sozialismus, diese Bezeichnung, führt uns vielleicht heute ein bisschen durch meinen Vortrag. Ja, was forderten jetzt nun die Soldaten? Also die Soldaten wollten sofortigen Waffenstillstand, die wollten das Abdanken aller Dynastien, die Auflösung des Landtags und des Reichstags, sofortige und vollständige Aufhebung des Belagerungszustandes, Aufhebung jeder Zensur, volle Pressefreiheit, Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes, sofortige Freilassung aller politisch Inhaftierten und Militärgefangenen, Banken und Industrien sind zugunsten des Proletariats zu enteignen, Annullierung der Kriegsanleihen und eine siebenstündige Arbeitszeit. Das hat mich dann am meisten verblüfft, wenn ich aus der Kulturindustrie spreche, ist das sozusagen ein unerreichtes Ziel. Zu den Thesen habe ich gestellt eine Abbildung, wo man dann sieht, an wen, was dann am Roten Rathaus passieren soll, also was sozusagen da herausgeschüttelt werden soll. Und das sind sozusagen natürlich Militär, die Kirche und auch die Nationalsozialisten. Jetzt muss ich hier weitergehen. Genau. Das nächste Dokument ist das Flugblatt des Arbeitsrats für Kunst. Und das ist interessant. Ja, wir haben ja vorher diese Begriffe Arbeit, Arbeiterrat oder Soldatenrat gehört. Und der Arbeitsrat für Kunst gibt sich ja schon einen anderen Namen. Also das bedeutet, es ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich sozusagen mit Kunst beschäftigt. Und sie wurde von Bruno Taut gemeinsam dann 18 schon mit Cäsar Klein, Adolf Behne und Walter Gropius ausgerufen, aber dann 1919 von Walter Gropius geleitet. In ihnen war dann auch ein Architekten der Brücke, der Blauen Reiterbewegung, waren in ihm auch vertreten, aber der Arbeitsrat der Kunst war sehr deutlich doch auch eben ein Ort für Baukünstler und wurde 1921 wieder ging sozusagen aufgelöst und ging dann zum Teil in der Novembergruppe auf. Die Ziele möchte ich ganz kurz, ach, jetzt bin ich hier verändert, ne? Das ist ein bisschen blöd, wenn man das davor, die Ziele habe ich hier auch nochmal zusammengefasst, da finde ich das interessant, weil wir haben das ja jetzt eben gesehen, was da bei den Arbeitsräten und Soldatenräten thematisiert worden und da muss man vielleicht nochmal auf die Funktion eines Rats eingehen. Also der Rat ist eine Selbstvertretung, ist eine Selbstorganisation, das heißt die eigenen Interessen werden vertreten. Es geht nicht um eine Solidarbewegung mit sozusagen den Arbeitern und Arbeitern, sondern man vertritt sich selbst. Und diese Selbstvertretung beinhaltet eben unter anderem, dass man eine Neuorganisation der Stadtverwaltung will und hier eben immer wieder auch Volkshäuser, also sozusagen ein Ort, der zurückgeht auf Tauts Stadtkrone, also ein Ort, an dem sich eben das Volk versammeln könnte und teilweise haben diese Texte auch relativ schwüle Gemeinschaftsanrufungen, aber gleichzeitig ist es sozusagen eine Metapher, einen ästhetischen Ort zu finden, aber auch einen ganz konkreten politischen Ort, an dem sich sozusagen die unterschiedlichen Künste treffen könnten. Eine andere Kritik ist die an der Autonomie der Lehre, also das heißt, also, dass die Lehre unabhängig sein müsste. Es wird auch von der Aufhebung der Trennung von angewandten und freien Künsten und volksnahen Ausstellungen gesprochen. Interessant ist, dass sich eben in einem weiteren Dokument in den Ja-Stimmen des Arbeitsrats für Kunst, der im April 19 herausgekommen kam, eben parallel zum Bauhausmanifest, Gropius auch immer wieder zu Wort melde. Er äußert sich sehr kritisch zur Ausstellung von einzelkünstlerischen Werken und an auch eine ganz starke Kritik an der Autonomie der Kunst und dem Tafelbild. Dagegen steht aber, dass sozusagen der Arbeitsrat der Kunst tatsächlich einige Ausstellungen organisiert hat, zum Beispiel die Ausstellung für den unbekannten Architekten in Berlin-Friedrichshain, die ging auch nach Weimar und Magdeburg 1920, eine Ausstellung über das neue Bauen in Berlin 1920 und eine Ausstellung für Kunst für Arbeiter in Berlin-Friedrichshain Januar 1920 in einer Eckkneipe organisiert, in der auch Arbeiten von Kindern und Arbeitern, aber auch von Feininger und Chagall gezeigt worden sind. Also es war sozusagen der Versuch, eben mit der Kunst oder mit dem eigenen Schaffen sozusagen in die Orte zu gehen, an denen eben auch Arbeiter und Arbeiterinnen sind, weil Friedrichshain war ja bekanntlich eben auch ein Zentrum der Bewegung. Das Interessante an diesen Versuchen, sozusagen diese Grenzen zu überschreiten, heißt eben auch, dass es darum ging, Laien oder andere, die eben sozusagen keine Ausbildung hatten, als Gestalter zu begreifen. Also es ging nicht um Talent, sondern um die Befähigung aller. Und in dieser Metapher irgendwie sozusagen des Baus, die eben von Taut und auch Gropius zu dieser Zeit aufgegriffen wird und die wir im Manifest ja dann wiederfinden, sollte sozusagen diese Kräfte, dieser neue Gestaltungswille durchaus auch einem Commoning entsprechen. Man versuchte das. Regina Prange sagt aber, sie hatten tatsächlich diese sozialen Beziehungen nicht und es war mehr so ein Dandyismus, irgendwie so ein expressionistisch-revolutionärer Dandyismus, der mit dieser Arbeiterschaft flirtete. Ich würde aber dennoch sagen, dass ja eben gerade das Bauhausmanifest und eben auch dann eben das erste Curriculum, ich gehe jetzt dann mal weiter, trotz sozusagen seiner teilweise rückgewandten irgendwie sich auf die Domhütte und Bauhütten sozialrevolutionären Konservatismen bezog, hat es dennoch natürlich im Lehrprogramm etwas ganz Bestimmtes getan. Es hat andere Tätigkeitsfelder, nämlich des Handwerks und damit eben sozusagen auch eine andere Klasse angesprochen, indem man eben auch Lehrlinge ausbildete. Also es ging nicht darum, eine spezifische Form von Elite auszubilden und ich denke, es ging schon um ein Bewusstsein, dass hier sich das sozusagen breit zeigen sollte, statt eben eine bestimmte klassenspezifische Ausbildung zu sein. viele der Ziele des Arbeitsrats für Kunst zeigen sich dann eben tatsächlich im Bauhaus-Manifest wieder und zeigen aber auch, dass hier eben diese Parallelorganisationen unterschiedliche Ausdrucksformen brauchten. Also einerseits eben diese Ausstellung, aber dann auch eben ein neues Lehrprogramm und die Integration der Künste im Bau. Die Deutungshoheit, die eben aber damit neu entstand, also dass Architektur zu so einer Art neuen Leitdisziplin wurde, zeigt sich beispielsweise auch, wie die Leute, die im Arbeitsrat der Kunst dann später in der Novembergruppe agierten. Der Arbeitsrat stand nämlich seit seiner Gründung mit der Novembergruppe dieser sehr nahe und hatte dort waren es mehr Künstler, Filmer und Musiker. Man kann diese Ausstellung im Moment bei der Berlinischen Galerie sehen, wo man irgendwie Arbeiten der Novembergruppe sehen kann. Auch die Bauprojekte, die dort ausgestellt wurden, was alles Entwurfszeichnungen waren, also unrealisierte Projekte. Aber Bauhauskünstler wie Kandinsky, Feininger, Moholy Nagy und Klee waren eben auch in der Novembergruppe schon aktiv und organisiert, und Arbeiten von Gropius, Mies van der Rohe, Hering und Taut waren in diesen Ausstellungen zu sehen. Die Dada-Künstler wendeten sich allerdings von der Novembergruppe ab, da sie ihnen zu wenig radikal war und die Autonomie der Kunst nicht in Frage stellten. Im Gegensatz zu anderen Avantgarde-Organisationen hatte die Novembergruppe aufgrund ihrer inhaltlichen Offenheit aber auch eine große Anzahl von Künstlerinnen als Mitglieder. Die Dada-Künstlerin Hanna Höch blieb im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen in der Novembergruppe bis 1931 organisiert. Als Ludwig Mies van der Rohe 1924 den Vorsitz der Novembergruppe übernimmt, nutzt er diesen gleich für eine Reihe von Ausstellungen von Architekten des neuen Bauens und deren Interessen, was zu einem Bruch führte 1927 mit den bildenden Künstlerinnen der Novembergruppe, die sich wohl zu Recht an den Rand gedrängt fühlten. Die Baukünstler traten geschlossen aus, 1927 zu einem Zeitpunkt, zu dem erstmals am Bauhaus Architektur von Hannes Meyer unterrichtet werden sollte. Die Abwertung einzelkünstlerischer Arbeit durch die Vertreter des neuen Bauens verweist auf die Deutungshoheit von künstlerischer Praxis und deren gesellschaftlicher Relevanz und unterliegt dem Paradox, dass die Architekten selbst ihre Arbeiten in Ausstellungen sehr wohl zeigen wollten, während sie die der einzelkünstlerischen Werke der bildenden Künstler kritisierten. Die Architekten der Revolutionsjahre reduzierten mit ihrem Gesamtkunstwerks Utopien des gemeinschaftlichen Baus die gesellschaftliche Rolle der Kunst auf einen integrativen Bestandteil der Architektur. Die Kritik am Tafelbild als bürgerliches Entertainment wird auch in Gropius' Bauhausmanifest zur Folie, mit der die neue Figur des Baukünstlers aufgewertet wird. Die Architektur wird zur neuen Leitdisziplin. Die Frage, was Kunst ist, wer diese macht und wo diese stattfindet und wen sie repräsentiert, ist eine zentralpolitische Frage, die in den Revolutionsjahren 1918 und 19 von den Avantgarden in Berlin gestellt wurde und unter anderem zu neuen Institutionen wie dem Bauhaus führte, aus der Selbstorganisation in die Institutionalisierung. Gropius als Architekt, wie auch schon Bruno Taut, beantwortete diese Frage, indem sie imaginierten, dass alle Künste im Bau aufgehen müssen und ihre ultimative Bühne und Ausstellbarkeit in der Nützlichkeit neuer Dinge fänden. Dazu müssten sich die Künste den Baukünstlern unterordnen oder selber welche werden. Ein Kräfteziehen, in dem die eigentliche Frage nach der gesellschaftlichen Rolle der bildenden und angewandten Künste schlussendlich unaufgelöst blieb und bis heute geblieben ist, wie auch die Frage von autonomer Selbstorganisation und deren Institutionalisierung von Lobbyinteressen. Probleme, die wir daher auch heute noch weiterhin gemeinsam durcharbeiten müssen. Vielen Dank.